SRF 1.
La campana da Schruen da Quint. La gesa parrocchiale da Quint, d'Ampez, l'è considerata patrimoni culturale. L'è dedicata a San Pedro e a San Paolo, insomma, i la chiama col nome da chi du Saint Lee. Al campanin l'è proprio bel, in tante sferma guardal. A sdischere dal XII secolo, e questa storia l'è da quel templi.
So tönt der Dialekt von der Leventina. Es ist der Anfang von der Geschichte von der Glocke von Scruengo und Squinto. Der Schauspieler und Regisseur Andrea Norcenoseda erzählt sie in dieser Sendung natürlich nicht nur im Tessiner Dialekt, es würden auch die wenigsten verstehen, sondern in seinem speziellen Deutschschweizer Dialekt, den er sich in den Jahren, seit er in der Deutschschweiz ist, angewöhnt hat. Redaktion von dieser Sendung Markus Gasser und Buschi Luginbühl, Musik Rolli Lütti und am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. Heute geht es hier in der Mundartsendung Schnabelweide, also auf die andere Seite vom Gotthard ins Tessin. Auch dort gibt es Dialekte, die vom Hochitalienisch etwa gleich weit weg sind wie unsere Deutschschweizer Mundarten vom Hochdeutsch. Und vielleicht für viele Überraschung, es gibt im Tessin fast so viele Dialekte wie Täler. Wir beschränken uns hier der Auswahl von Geschichten und Gedichten mehr oder weniger auf das Bedrettotal und auf die Leventina, also die Täler, wo der Ticino durchfließt, bevor er den Lago Maggiore mündet. Wie allen bisherigen Sendungen von der Serie Sagenhafter Gotthard geht es auch heute um Alpensagen, die uns der Andrea Norcenoseda erzählt. Aber die meisten, die sind viel religiöser geprägt als die auf der anderen, der nördlichen Seite vom Gotthard. Der Mundartredakteur Markus Gasser hat auch für das Tessin und seine Geschichten wieder eine Top-Fachfrau ausfindig gemacht, die Pia Todorovic, die im Gespräch mit ihm die einzelnen Geschichten noch ein bisschen näher beleuchtet. Wir steigen jetzt gerade ein in diese Sendung mit dem ersten Teil vom Gespräch.
Pia Todorovic, dir hat vor etwa 10 Jahren eine Sammlung herausgegeben von Tessiner Märchen, Legenden, Sagen und Schwenk. Das sind alles Textsorten aus dem Volksmund, wie man so sagt. Also Geschichten, die man sich eigentlich mündlich in der Bevölkerung erzählt. Kommen die Geschichten, die ihr aufgeschrieben habt, kommen die tatsächlich aus einer mündlichen Tradition heraus im Tessin?
Zum grossen Teil ja, weil ich das Glück hatte, in Brusino, also wie von Morgote, eine Frau kennenzulernen, Yolanda Bianchi Poli, die mir in ihrem Dialekt etwa 20 Märchen erzählt hat, die sie ihrerseits vom Vater gehört hat. Also in dem Sinn ist das wirklich mündliche Tradition. Dann, um das Buch zu vervollständigen, weil sie ja für das ganze Design hat müssen sein, habe ich natürlich noch andere Texte müssen beiziehen, die zum Teil aus Archiv kommen. Also zum Beispiel vom Nachlass Walter Keller, der in Bellinzona aufbewahrt wird, im Staatsarchiv. Aber eben die Märchen von der Yolanda, die sind wirklich aus einer mündlichen Quelle.
Und wie lange habt ihr insgesamt an diesem Märchenbuch gesammelt?
Ja, schon etwa 2 Jahre. Ganz genau weiss ich das nicht mehr. Es war eine lange Arbeit gewesen.
Ist sie denn die einzige oder die letzte gewesen, die noch so Märchen erzählt hat? Oder erzählt man die Geschichten heute noch? Sind die noch bekannt?
Also die Geschichten werden heute von Erzählerinnen, die spezielle Ausbildung haben, wieder aufgenommen und auch wieder erzählt. Aber das ist spontan, eben so wie die Yolanda aus dem Volksmund erzählt hat, das ist sehr, sehr selten. Mhm. Das ist schon, habe ich einfach mit ihr ein sehr grosses Glück gehabt. Also ich habe noch eine Frauenlehrerin, Cleofe Canepa in Menzogno, im Val Maggia, im Seitental von Maggiadal, die hat mir auch noch erzählt. und eine Frau in San Vittore, mein Sachs. Aber es ist schon sehr selten. Sagen werden noch mehr erzählt, weil Sagen sind ja meistens kürzer und sind auch an Lokal, zum Beispiel an etwas bungen. Irgendeine Besonderheit, besondere Felsen, die es gibt in dieser Gegend. Und Sagen werden schon noch mehr erzählt als Märchen.
Und liegt das vielleicht auch daran, dass man die nicht mehr so erzählt, weil sie eben im Dialekt eigentlich erzählt sind und der Dialekt immer weniger geredet wird?
Das stimmt, ja. Also im Sotto-Generi ist ja der Dialekt weniger gebraucht als im Sopra-Generi. Im Sopra-Generi, in Bellinzonese, in der Leventina braucht man Dialekt eigentlich noch viel. Und auch die Sagen werden im Dialekt erzählt. Das ist eigentlich die ursprüngliche Sprache. Und im Sotto-Generi ist das immer wie mehr am Aussterben.
Jetzt im Wallis könnte man da oben sitzen, also auch früher hat man das gekannt, das ist so, wo man zusammengesessen ist und Geschichten erzählt hat. Im Berner Oberland sagt man dem Dorfeten, oder, wenn man zu oben zusammensitzt und berichtet miteinander und dann eben vielleicht auch so Geschichten erzählt. Gibt es im Tessin auch so klassische Erzählorte und Erzählanlässe?
Ja, das gibt es auch. Man hat sich im Winter zum Beispiel im Stall getroffen, weil die Tiere haben Wärme gegeben. Das war der einzige Ort, wo nicht so kalt war. Und dort hat man alles erzählt. Also niemand hat gesagt, dass ich erzähle jetzt zum Beispiel ein Märchen und ein Fiaba, sondern es war einfach Story, Geschichte. Und da ist auch, das Publikum war von Kind bis zu Greisen gewesen. Und da hat man alles erzählt. Oder zum Beispiel hat man auch erzählt, wie man Maiskolben geschält hat. Oder bei anderen gemeinsamen Arbeiten, wo Tabakblätter aufgereiht zum Beispiel. Das waren so typische Erzählorte und Erzählgelegenheiten gewesen.
Und sind denn die Geschichten Schulstoff im Tessin? Also gehört man, liest man die wenigstens noch in der Schule?
Ja, es gibt ja vier Bänge, vier dicke Bänge Il Meraviglioso, die vor etwa gleichzeitig mit meinem Märchenbuch rausgekommen, die für jede Region des Tessin Sagen gesammelt sind. Und das wird in der Schule auch schon gebraucht.
Und ihr selber seid ihr im Laufe dieser Sammeltätigkeit auch zu der Erzählerin geworden?
Nein, ich gehöre zu den Zuhörern, ja, den gab nicht.
La campana da Schkrüeg da Quint. La Gesa Parochial da Quint, dan Pez, le considerada patrimoni cultural. Le dedicada a San Pedro e a San Paul, insomma, i la chiama col nom da chi du Sant Lì. Al campanin, le propi bel, in tante sferma guardal. As disque le dal XII secolo, e questa storia le da quel templi. Vuna di campan da sto campanin, da stile romanico, le regal dai don da Schkrüeg. Schkrüeg, tam per ricordal, alle una frazione da quint, frazione mia granda, sul piccolo, quai ca e poc stal, ma mia più inscita in basse, lontan dalla diga dal lac Ritom, a gei ruin, e ai risch, come as dis, quel che resta dai ca e cassin di una volta. Sti ruderi o rovine, vardei più voi altri come c'è mai, i fa pensare che una volta lì era un paese. Anche di scritt, di documenti aiuta a pensare. Che chi che dis, la tradizione la dis, che era anche un castel con tanta tor, forse da segnalazione, magari da prison la serviva anche, e anche una gesa, che da solito la mancava mai in quel templi. Ma allora, come mai è che quasi più niente? In due anni è finita la costruzione? Hai saranai tutto un colpo, magari per via di una tremenda frana, o magari per una gran lavina o valanga, o per una tremenda buzza? E chi lo sa, tutto è possibile. Nessun fin adesso l'ha trovato un documento che il conta su quai costa al caso, anche chi che sa storie dal sì, ti sa mia cosa di. Tomà, una storia in particolare ne parla. D'Glocke von Schkrüeg und Quinto. Sie gehört heute zu den geschützten Kulturgütern. Die Pfarrkirche von Quinto. Und sie trägt den Namen von den Heiligen Peter und Paul. Der markante Turm stammt aus dem 13. Jahrhundert und zu dieser Zeit hat sich auch die folgende Geschichte abgespielt. Eine von den Glocken in dem Turm ist von der Frau von Schkrüeg gespendet worden. Schkrüeg gehört zu Quinto. Heute findet man nur noch ein paar Häuser und Ställe, aber nicht weit vom Ritomsee-Wasserfall gibt es noch Ruinen von früheren Bauten. Die Ruinen und verschiedene Urkunden beweisen, dass dort mal ein Dorf gestanden ist. In alten mündlichen Überlieferungen wird sogar von einem Schloss, einem Gefängnisturm und einer Kirche erzählt. Was hat echt das alles zum Verschwinden gebracht? ein Bergsturz, eine Lawine oder echt Überschwemmungen? Alles wäre möglich gewesen, aber es gibt weder mündliches noch schriftliches über das Verschwinden vom Dorf. Nur die besondere Geschichte. Drei Frauen haben in einer armseligen Hütte das Unglück überlebt und sind mit dem Schrecken davongekommen. Aus Dankbarkeit haben sie Überreste vom ehemaligen Dorf gesammelt und den wenigen Bewohnern, die überlebt haben, mit Rat und Tat geholfen. Und eines Tages hat man tatsächlich in den Trümmern eine Glocke von der verschütteten Kirche gefunden. Die drei Frauen haben die Glocke in der Glockengüsserei vom Sesto Calende am südlichen Ende vom Lago Maggiore bringen lassen, um sie zu einer neuen Glocke zu güssen lassen. Auf ihre Kosten. Das ist auch bestens gelungen. Darum haben sich kurz darauf ein paar Männer mit dem kostbaren Schatz auf den Heimweg gemacht. Zuerst mit dem Fuhrwerk bis zum Hafen vom See und dann mit der Naue der Lago Maggiore darauf Richtung Leventina. Die Männer von der Güsserei haben noch zu ihnen gesagt, «Lasst die Glocke neu segnen, bevor ihr sie aufs Schiff ladet.» Wo sie am Hafen angekommen sind, haben sie den Rat der Schiffsmänner weitergegeben. «Bevor ihr ablegend, lasst die Glocke neu segnen.» Der Rat ist von einem zum anderen gegangen, aber es hat sich keiner verantwortlich gefühlt und so ist die Fracht ohne Segen in den See gestochen. Zuerst ist das Schiff in ruhigem Wasser den See darauf Richtung Locarno gefahren. Doch auf einmal hat sich das Wasser angefangen zu kräuseln. Am Himmel sind immer dunklere Wolken aufgezogen, die Wellen sind immer grösser geworden und dann ist ein Gewitter losgegangen, dass alle das Gefühl hatten, das müsste der Weltuntergang sein. Der Stürmer und die Rudermänner sind machtlos gewesen. Das Schiff ist wie eine Nussschale von einer Welle zu der nächsten geschleudert worden. Unter denen, die mitgefahren sind, war auch ein Priester. Er hat den Schiffsleuten geraten, sie sollen beten. Er selber hat probiert, das Steuer in den Griff überzugehen. Plötzlich ruft einer gegen den Sturm. «Ich bin die Schuld. Ich habe versprochen, ich schaue, dass die Glocke neu gesegnet wird. Und habe es verlauert.» Der Priester gibt den aussichtslosen Kampf mit dem Steuer auf und segnet die Glocke. Und wirklich, kurz darauf beleidigt sich der Sturm und das Wasser beruhigt sich. So haben sie die Glocke glücklich ans andere Ende vom Lago Maggiore gebracht. Vom Agadino ist es dann wieder mit dem Fuhrwerk weitergegangen. Sie hatten noch ziemlich Mühe, bis sie endlich das Quinto angekommen sind. Von dem Tag an hat der wunderbare Klang von der Glocke die Bevölkerung am Sonntag zur Messe eingeladen. Sie haben aber erst angefangen zu läuten, wenn die drei Frauen von Scruengo bei der Brücke von Morenchia am Ticino auftaucht sind. Die drei Kapelle bei Varenzo. An der Hauptstrasse zwischen Trodifiesso und Ambripiotta, nicht weit weg von Varenzo, sind früher drei Kapellen gestanden. Sie sind vor Zeiten gebaut worden, als Schutz gegen die Lawinen, die jeden Winter von den Felswänden abgedonnert sind und gewaltige Schäden angerichtet haben. Alle, die an den drei Kapellen vorbeigegangen sind, entangehalten und die wunderbaren Bilder und Statuen bewundert, vor allem in der mittleren Kapelle, ein aus Holz geschnitztes Bild vom gekreuzigten Jesus. Aber eines Tages, wo die Frauen aus Varenzo vor dieser mittleren Kapelle abgeknüllt sind und bettet haben, ist ein Mann auf einem prächtigen Ross anzuritten gekommen. Er war auf dem Weg über den Gotthard. Als er die Frauen gesehen bette, fragt er spöttisch, was sie auch da machen. Die Frauen haben zur Antwort gegeben, sie hätten Vertrauen zu Gott und am Jesus am Kreuz und sie betet für ihre besonderen Anliegen. Da zieht der Ritter sein Degen, lacht und meint, er hätte keine Angst vor ihrem Christus, haut auf das Kruzifix ein und am Herr Jesus gerade den grossen Zeche am rechten Fuß ab. Dann macht er sich ohne noch etwas zu sagen wieder auf den Weg Richtung Gotthard. Er ist noch nicht weit über Piotta ausgekommen, wo ihm beim Ponte Sordo plötzlich der Schlag trifft, er ab dem Ross geht und stirbt. Von den drei Kapellen steht heute nur noch die mittlere, die mit dem Christusbild, mit dem abgeschlagenen Zeche.
Das Tessin ist ja seit langem, schon seit Jahrhunderten, in zwei Richtungen orientiert, wirtschaftlich und politisch nach Norden, über den Gotthard über zu uns in Deutschschweiz, kulturell eher nach Süden, auf Mailand und Italien. Auch sprachlich gehört der Tessiner Dialekt ja zum Lombardischen, also zu Norditalien. Mhm. Gibt es die doppelte Orientierung auch bei den Sagen und Märchen, also dass die Geschichten oder die Motive der Geschichten zum Teil aus dem Norden, zum Teil aus dem Süden kommen?
Ja, das kann man schon sagen. Vor allem mit den Sagen hat es viele gemeinsame Motive, die auch in anderen Sagenlandschaften vorkommen. In den Märchen sind die Motive ja eigentlich internationale Märchen, sind überall daheim. Aber was er dann so typisch ist, dass seine Märchen macht, sind einfach gewisse Zutaten, zum Beispiel, dass von Polenta die Rede ist oder von Armut. Das macht sie dann zu eigentlich den seiner Märchen. Bei den Sagen, die ja lokal meistens definiert sind, ist das lokale Element wichtiger. Und da kommt schon von Norden sehr viel Motiv, die in den Sagen vom Norden vorkommen, sind auch im Tessin. Sie also in dem Sinn schon typische Alpensagen.
Was ist denn für Tessiner Sagen oder sagen wir mal allgemein für Tessiner Volksgeschichten Hauptmotiv?
Das ist noch schwierig zu sagen. Es ist natürlich kommen Berge drin vor, wo Ungeheuer wohnen, Hexen, Gespenster, Riesen. Aber es gibt zum Beispiel auch Sagen über Grotten, wo der Held aufs Gute oder Böse Übernatürliche trifft. Wichtig ist auch Wasser, wo aus der Tiefe von den Bergen kommt. Das ist Lebensspender, Symbol vom ewigen Leben, Mittel von der Reinigung und Erneuerung. Aber auch alle anderen Formen von der Natur, von Mineralien bis zu Pflanzen und Tieren, spielen eine wichtige Rolle in den Sagen. Dann natürlich die Heiligen im Tessin. Vor allem der heilige Michele ist sehr beliebt in den Sagen. Es wird auch sehr oft erzählt vom San Carlo Borromeo, wo das Tessin hat ja zu dem sehr Diözese, Mailänder Diözese gehört. Teilweise. Und er ist dann auf Pastoralbesuch im Tessin gekommen und hat zum Beispiel viele Quellen erstehen im Tessin. Oder er tut die sogenannten Geräusche, das ist das Tessiner, typische Tessiner-Motiv, vertrieben. Geräusch oder Geräusch, das ist ein Dialektausdruck, der etwas zu tun hat mit zusammengehauen zu sein. Das sind kleine Männchen, so eine Art Zwerge, die sehr wüst sind. Und die können böse, aber können gut sein, sie helfen den Menschen. Bei ihren Arbeiten auf dem Feld, im Stau und allem, weil sie aber eigentlich nicht gesehen werden. Also sie kommen in der Nacht wieder heim zum Männchen und wenn sie gesehen werden, verschwinden sie. Und die Geräusche sind aber auch manchmal gefährlich, weil sie Käse stellen, weil sie Milch stellen, weil sie sogar Fee stellen, weil sie sogar Kinder stellen. Und man sagt, dass der San Carlo Borromeo sie vertrieben hat, weil sie ganz versessen sind auf Rahm. Sie haben sehr gerne Rahm. Der hat sie dann mit dem unteren Vorwand einen Rahmen vorsetzen, auf einen Baum gelockt, zum Beispiel in den Alpen. In der Leventina erzählt man die Sage. Und hat dann, als sie auf dem Baum gehockt sind, den Baum in den Abgrund gefallen. Die Geräusche oder Geräusche, das ist so eine typische Designer Figur, die es sonst nie gibt.
Geschichte der Geräusche. Früher haben in den Höhlen in der Nähe von Berbioi die Geräusche gelebt. Perbioi ist ein Weiler von Mergoscha unten im Verzaskatal. Im Sommer sind die Geräusche an dem steilen Berghang weiter aufgezogen auf Porchesio und haben sich dort in den schönen, hellen Höhlen eingenistet, wo die Geissen unterstehen und die Kinder drin spielen. Die Geräusche waren Lumpenpack und Räuber. In der Nacht haben sie Milch und Käse gestohlen und was sie sonst noch gefunden haben. Im Winter sind sie bis ins Dorf runtergekommen und den Keller ausgeraubt. Und nicht nur das. Einmal ist eine Mutter Holz suchen und hat ihr Töchterli, wo erst ein paar Monate alt war, allein im Wiegeli daheim gelassen. Als sie zurückgekommen ist, war der Wiegel leer. Die Geräusche haben ihr Mädchen entführt. Ein anderes Mal, an einem Tag, hat der Mann aus Benitti, das ist auch ein Wieler von Margoscia, zu seinem Sohn gesagt: «Pietro, ciappa sui pegri, va su per Bioi.» Pietro ging mit dem Schäf auf per Bioi. Der Pietro hat gefolgt und ist gegangen. Da oben auf dem Berg haben die Schäfe angefangen, das feine, saftige Gras zu weiden. Währenddem hat der Pietro seine Hosensäcke mit Haselnüsse gefüllt. Nach einer Weile hat jemand seinen Namen gerufen. Er hat sich umgedreht und am Eingang von einer Höhle sieht er eine wüste, magere alte Frau. Sie hat ihn gerufen, er solle näher kommen, sie will ihm Haselnüsse geben. Der Bub ist zu ihr gegangen und mit ihr in die Höhle inne. Über dem Feuer ist ein grosser Kessel voll mit Frösch gegangen. Der Bub hat gemerkt, dass das genau der Kessel ist, wo kürzlich das Porchesio gestohlen worden ist. Die Alte hat Pietro gebeten, er soll ins Feuer blasen. Er hat aber nicht wollen, so hat die Alte halt selber müssen blasen. Da hat er sie von hinten gepackt und zu den Fröschen in den Kessel hineingeschupft. Die Alte war so mager, dass ihm das keine Mühe gemacht hat. Nachher hat er so schnell wie möglich die Finken klopfen. Aber kaum ist er aus der Höhle draussen gewesen, sind von allen Seiten ein Haufen Geräusche auf ihn zugekommen. Mit gestohlenen Geissen und Schöf. Sie haben den Pietro gefragt, wo die Alte sei. Er hat umgegeben, sie schlaf in der Höhle. Die Geräusche sind zu der Höhle gegangen und jetzt hat der Pietro Fersengeld gegeben. Er ist gesprungen bis an die Versaska runter. Dort hat er eine schöne Frau angetroffen, wo am Fluss knüllet ist und Wäsche gewaschen hat. Neben Tieren hat ein schönes Kind mit Blumen gespielt. Der Pietro hat brüllt und die Frau bette, sie soll ihm doch irgendes wie helfen. Die Frau hat verbarmen, hat das Lindtuch über den Fluss gelegt und dem Pietro gesagt, er soll überkommen. So ist er tatsächlich heil und trocken ans anderen Ufer gekommen. Er hat der Frau Danke gesagt, hat am schönen Kind gewunken und ist auf einen Stein gehockt, um ein bisschen auszuruhen. Nach einer Weile sind die Geräusche gekommen. Die Frau hat wieder ihr Lindtuch über den Fluss gelegt. Die Geräusche sind alle miteinander auf Fluss gesprungen, aber wo sie in der Mitte vom Fluss gesehen sind, hat die Frau das Lindtuch zurückgezogen und die Geräusche sind alle Zähme von der Strömung mitgerissen worden und vertrunken. Von da weg haben sie niemand mehr können plagen. Die Frau an der Verzaska war aber niemand anders als die Mutter Gottes. Und das Kind, das gespielt hat, der Herr Jesus.
Col fazzoletto in testa sei venuta.
Isiberge, ist es möglich? Im Stall gehörst du ein Klavier. Ein richtiges Klavier. Und drinnen siehst du eine magere, ausgemergelte Frau. Ein Mann mit aufgestrahlten Haaren und einem Ohrring bläst in eine Hirtenpfeife. In einem Kiveli, Gutterli, Spritzen und Hiltschen von den Pariser. Zwei Gitzi, die der die Hand lecken. Er zeigt aufs und sagt ihr, lock sie raus, dann hat's Nacht oder Morgen, dann wir sie ins Metzgen.
I tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portare.
Streccia da Paes. Casette vecch, stram, mit da spies. Es sfiada dos col finestrin, odor da stala, odor da cess, odor da müfse di cantin. Tra i mirsch mangià da gialt, da vert, bordei da mosca che vola in gir, cip cip da pasar che disperti in l'aria insieme al verz di spir. Da lasa senzio la risciata, da lasa senz'ocor, scarpon, da lasa senna cicerada di vos guz, guz, di vostra donna. Chi riva giusta quei galinca beca su, quei cos da bas, Chi passa giusto in quei gattini sui suoi ciampetti senza fracas. Ad una casa notturna, frigia, a un finestrino rosso da gerani, di volta una man da vegia, la fa di segni continui, strani.
Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portare.
Dorfgässli. Krumm und schräg die alten Häuser. Aus den Pfeister dampft's grad auf. Aus dem Stall stinkt's, aus der Schiesse, das Muffeln zum Keller aus. Zwischen gelben, grünen Mauern fliegen die Mucken nimmer müde. Chip, chip macht der Spatz heut munter und der Spiri pfeift sein Lied. Auf den Pflastersteifen nimmt man Zockeli und Hechische an. Und eine schnellere, schrille Stimme, die Freiwehr riefen sich dort zu. Das Trippeln des Huhnders juchen, biegt vom Boden etwas auf. Die Katze kommt etwa die schauen, samt auf die Pfoten gehörst kein Schnuif. Nur dort, wo ein Haus allein steht, mit Grani weiss und rot, streckt eine Freiwehr Hand aus die Pfeister, winkt. Man weiss nicht, was sie will.
Der Christus und der Paulus zu Menzogno. Einmal sind der Christus und der Paulus durchs Maggiatal gewandert. Und immer, wenn sie Leute angetroffen haben, haben sie die gefragt, wo was leben denn ihr? Die Leute haben gesagt, der eine Typ schießt der andere. Am Abend haben sie eine mausarme Frau, die in einem kleinen Häuschen gewohnt hat, gefragt, ob sie bei ihr dürfen übernachten. Sie hat zu ihnen gesagt, wenn euch mein bescheidenes Häuschen langet, will ich euch gern meinen Platz überlassen. Sie haben Welle. Am nächsten Morgen fragt der Christus die Frau, was wollt ihr für die Übernachtung? Und sie, könnt ihr mir einen Wunsch erfüllen? Und er auch zwei, wenn es müsse. Die Alte sagt, draussen vor dem Haus steht ein schöner Äpfelbaum. Aber ich habe nichts davon. Ich kann nie auch nur einen einzigen Äpfel ablesen, weil mir immer alle gestohlen werden. Sind Sie doch so gut und erfüllen Sie mir meinen Wunsch, dass jeder, der auf den Baum aufklettert, nicht mehr runterkommt, ohne dass ich es ihm erlaube. Der Christus hat die Frau gefragt, wie sie heisse. Und sie hat gesagt, Miseria, also Armut. Am Morgen darauf ist ein Mann auf dem Baum gekocht und hat Miseria gebeten, sie soll ihm erlauben, runterzukommen. Die Miseria hat dann gefragt, wer bist du? Und er, ich bin der Tod. Und er hat angehängt, lass mich runter, ich muss gehen, die Menschen sterben lassen. Wenn mir versprichst, dass ich nie sterbe, lass ich dich runter. Der Tod war einverstanden und ist vom Baum runtergeklettert. Und darum ist die Armut bis heute noch nicht ausgestorben.
Armut spielt natürlich auch in den Märchen eine grosse Rolle. Das ist vielmals das Motiv, das quasi am Anfang des Märchen steht, der halt, muss auswandern, weil er im Tessin gearbeitet hat. Jolanda zum Beispiel hat das Märchen erzählt, wo er nach Brasilien auswandert, weil er daheim eben keine Arbeit hat. Oder der Wunsch im Märli zum Beispiel, was man sich wünscht, ist einfach eine dampfende Polenta mit Milch. Also es sind nicht grosse Sachen, die sich der Held wünscht. Es ist anpasst an die Umwelt, die einfach sehr arm war.
Eben, die Gesamtgeschichten, die Märli, also das nehmen wir alle, die Volksgeschichten, die spiegeln eine arme Gesellschaft, keine reiche, in der pessimistischen oder in der optimistischen Gesellschaft?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich würde aber schon sagen, im Grunde genommen ist sie eher optimistisch. Es gibt natürlich schon die negativen Figuren, eben wie die Geräusche, die Riesen zum Beispiel auf Monte Generoso wohnen die Riesen und lösen Erdstürze und solche Sachen aus, die Hexen und auch die Monster, die es gibt. Aber im Grunde genommen, sie sagen schon eher positiv. Also die Weltanschauung, die drin vorkommt, ist schon eher etwas Positives, obwohl es auch Sagen gibt, wo Menschen, die im Leben etwas falsch gemacht haben, zum Beispiel, wo sie Grenzsteine verschoben haben, das ist ja ein grosser Frevel, die müssen dann nach ihrem tot als Geister wiederkommen und die Grenzsteine wieder genau dorthin tun, wo sie sie weggenommen haben. Und also es kommen schon sehr viele auch negative Figuren vor, aber insgesamt würde ich sagen, ist die Haltung doch eher positiv.
Jetzt, ihr habt es schon gesagt, die Religion, das Christentum, das ist ja überall in den Alpensagen ein wichtiger Stoff, dass man sich eben häufig versündigt und dann dafür muss büssen. Jetzt in eurer Sammlung Märchen aus dem Tessin und auch in der älteren Sagensammlung von Walter Keller von 1941, dort fällt auf, also mir ist aufgefallen, dass es besonders viele Geschichten hat, wo der Herrgott selber ja, auf die Welt genau. kommt, wo die Menschen kommt ja. und prüft. Oder der Petrus oder einer der grossen ja. Heiligen, während dann ja. bei den Deutschschweizer sagen, die Prüfung oder die Strophe häufiger dann anonym oder von der Natur ausgeführt, oder der Steinschlag oder so. Wie kann man den Unterschied erklären? Ist das typisch für das Tessinerische?
Gerade in der Leventina hat es einige so Geschichten, wo der Herrgott mit dem Petrus über die Erde wandelt und eine Unterkunft sucht und nicht aufgenommen wird oder nur von einem Armen aufgenommen wird. Und andere solche Geschichten, zum Beispiel gibt es eine Geschichte, wo der Herrgott auf einen Leventinesen trifft und ihm sagt, er soll ihm bitte sagen, wo er hergehe. Und er sagt ihm es einfach nicht, er wird dann vom Herrgott in Ameisen verwandelt und auf einen Baum gesetzt und nach 7 Jahren kommt der Herrgott wieder zurück. Und da ist noch immer dort als Ameisen und er tut ihn zurückverwandeln und sagt, jetzt sagst du mir aber, woher du gehst, und er sagt ihm es immer noch nicht. Also zum Erklären, dass eben die Leventinen sehr hartnäckig, sehr starkköpfig sind. Woher das kommt, das ist vielleicht... Das gibt es auch sehr viel in Italien. Zum Beispiel im Friaul kommt man gerade eine Sammlung in, wo auch solche Erdenwanderung vom Herrgott und von einem Heiligen vorkommt. Im Tessin zum Beispiel gibt es auch Sagen vom Heiligen Antonius, wo nicht aufgenommen wird und wo dann das ganze Dorf in einem See verschwindet zur Strophe. Ich glaube, das ist eher vielleicht ein südlicher Einfluss. Gerade in Italien gibt es sehr viele solche Sagen über eine Erdenwanderung von Göttern, also vom Herrgott.
Vom Antonius nehmen wir auch eine Geschichte, aber die, wo er in ein Dorf kommt und will prüfen, wie die Armen und die Reichen sich verhalten und die arme Frau hilft ihm und die Reiche hilft ihm nicht und darum wird die Reiche bestraft. Jetzt die Gute wird ja belohnt mit Stoff, mit Leinwand, ja. Wo nicht aufhört. Also sie, den ganzen Tag kann sie abrollen von dem Ballen, den sie geschenkt bekommen hat und das nimmt kein Ende. Gibt das einen Grund, dass es gerade Leinwand ist, wo sie geschenkt bekommt? Also hat das eine kulturelle Bewandtnis?
Da muss ich dazu sagen, das ist ein sehr altes Motiv. Das kann man schon in Indien treffen. Das hat vielleicht nicht unbedingt mit etwas ganz Konkretem zu tun. Ich glaube, das ist ein überliefertes Motiv, das auch für andere Länder typisch ist. Das hat nicht mit dem zu tun, dass jetzt gerade im Tessin mehr Stoff vorhanden wäre oder Stoffhändler gegeben hat, mehr als anderswo. Ich glaube, das ist ein Motiv, das einfach von alters her schon überliefert ist.
Der Besuch vom heiligen Antonius. Lang ist es her, da ist einmal ein Fremder auf Campo Blenio gekommen. Niemand hat ihn vorher je gesehen und er hat auch niemandem sagen, woher das er kommt und wohin das er geht. Er hat Hunger gehabt, ist zu meinem Haus gegangen und hat die Hausfrau gefragt, ob sie ihm etwas zu essen gebe. Die Frau hat allein gelebt, hat eine volle Speiskammer und einen schönen Haufen Geld auf der Seite. Dem komischen Wanderer hat sie aber gesagt, sie hätte nichts. Darum hat er weiter müssen, ohne dass er auch nur ein Schniffel Brot übergekommen hat. Dann hat er bei einem anderen Haus angeklopft, wo eine arme Frau gelebt hat, zusammen mit ihren 5 halb verhungerten und halb blutten Kindern. Wo sie den Fremden gesehen haben sie sich an ihre Mutter geklammert, so haben sie sich geschämt. «Gute Frau, ich habe einen Mordshunger. Haben Sie mir nicht etwas zu essen?» «Wir sind arm dran», sagt ihm die Frau. «Wir haben nur gerade ein bisschen Brot hier im Haus. Die Kinder müssen ihren Teil haben, aber meine kann ich euch gern geben.» Der Fremde hat das Brot gern genommen, wo ihm die Frau so grosszügig geboten hat. Er hat ihr Danke gesagt und ihr dafür ein Stück Lindtuch gegeben, wo sie damit könnt Kind anlegen. Dann hat er noch gesagt, was ihr morgen am Morgen macht, wenn die Sonne aufgeht, das macht ihr den ganzen Tag lang. Und dann ist er gegangen. Die Frau hat nicht gewusst, was sie anfangen soll mit dem komischen Fremden und mit dem, was er gesagt hat. Am nächsten Morgen, wo die Sonne aufgegangen ist, hat sie angefangen, den Stoff abrollen, den sie bekommen hat. Aber sie konnte abrollen, so viel sie wollte. Der Stoffballen ist einfach nie kleiner geworden. Am Abend hat sie einen so grossen Stoffhaufen im Haus gegeben, dass es nicht nur gelangt hat, ihre Kinder anzulecken, sondern gerade das ganze Dorf. Die andere Frau, die dem Abi ihre zuerst angeklopft hat, hat von dem Wunder gehört und hat es auch für sich ausnützen. Sie hat sich vorgenommen, den Fremden gut aufzunehmen, wenn er das nächste Mal vorbeikäme. Ein paar Tage später ist er wirklich gekommen und gerade zu ihr gegangen. Und einmal war sie überfreundlich zu ihm und hat ihm mehr als genug zu essen gegeben. Als er wieder gegangen ist, hat er auch zu ihr gesagt, was ihr morgen am Morgen machen, wenn die Sonne aufgeht, das machen ihr den ganzen Tag lang. Die Frau hat sie vorgenommen, am nächsten Morgen, gerade wenn die Sonne aufgegangen ist, ihr verstecktes Geld zu zählen. Und gierig wie sie war, hat sie sich schon gefreut darüber, dass das Geld sich dann vermehrt wie Güngeli. Sie hat fast nicht mögen warten. Vor lauter Ungeduld hat sie kein Auge zugetan. Wo die Sonne aufgegangen ist, hat ihr Bauch auf das Mal grumoret. Und sie hat schleunigst aufs Häuschen müssen. Dort ist sie den ganzen Tag geblieben. Jedes Mal, wenn sie die Türe aufmachen wollte, hat sie gerade wieder gerumpelt in den Arm. Erst am Abend, wo die Sonne untergegangen ist, hat das Elend aufgehört. Wo sie endlich aus dem Häuschen konnte, ist sie sicher reuig gewesen, was sie gemacht hat. Und sie war überzeugt gewesen, dass das der liebe Gott gewesen ist, wo sie gestraft hat, weil sie so gierig gewesen ist. Der komische Fremde war der heilige Antonius gewesen, der in dieser Gestalt auf die Welt gekommen ist, zum herauszufinden, wie gastfreundlich dass die Armen und die Reichen sind und zum jedem den Lohn geben, den er verdient.
Das Licht, das blendet. Das Leben, es endet in einem knapp bemessenen Loch. Eine Docht von einer Kerze, die verräucht. Aber die Stunde und der Tag kennt man nicht. Wenn man es trennt hat, was da ist von dem, was dort drinnen ist, und man hinter sie schaut aus der Distanz, da sieht man einen Menschenzug feierlich vorangehen. Ein Haufen Menschen, aber niemand klagt, euch nicht in Gedanken. Sie schweigen, haben nie das Frieden. Ein Licht, das blendet, wie die Sonne, die nie endet.
Was gibt es denn sonst noch für häufige Motive in den Tessiner Sagen?
Ein häufiges Motiv ist das von einem falschen Schwur. Das wird zum Beispiel erzählt von der Alpe Cristallina. Die hat ursprünglich den Leuten aus dem Bedrettotal gehört. Aber eines Winters waren alle Leute vom Bedrettotal krank gewesen, sagt man. Und dann sind die Leute von Giornico die Alp gebraucht. Eigentlich illegal und dann hat man entscheiden, wem sie eigentlich gehört. Und dann hat der Bürgermeister von Giornico gedacht, er sei ganz schlau und hat in seine Schuhe ein bisschen Erde von Giornico da und ist so auf die Alpe Cristallina gegangen und hat dann vor an den anderen gesagt, er bezüge, dass er auf der eigenen Erde stehe. Weil das ist ja eigentlich wahr gewesen. Er hat Erde im Schuh von Giornico. Das wird zum Beispiel auch erzählt von Losone und Colino. Das gibt es in ganz vielen Orten, die sagen. Und normalerweise wird dann der, der den Betrug begangen hat, also den Falschschwur geleistet hat, wird gestraft. Das ist ein häufiges Motiv.
In dem Fall aber nicht, oder?
In dem Fall aber nicht. In Giornico kommt er glimpflich davon. Mhm. Aber zum Beispiel in der Sage von Losone und Colino wird dann der alte Mann, der das gemacht hat, kann nach dem Tod nicht ruhig einschlafen, muss in dem Wald, wo er durch eben Betrug dazugekommen ist, muss er umgeistern die ganze Zeit und niemand mehr will in den Wald gehen. Und am Schluss wird dann der Pfarrer gerufen und dann muss der Wald aussegnen, bis der Geist dann endlich verschwindet.
Talp Cristallina im Bedrettotal. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da ist die ganze Bevölkerung vom Bedrettotal im Frühling krank geworden. Darum haben sie nicht können, wie sonst im Mai, mit ihrem Vieh auf die Alp ziehen. Die Leute von Giornico haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und ihre Kühe auf die Alp Cristallina treiben, obwohl die zum Dorf Villa Bedretto gehört hat. Für einmal haben die von Bedretto die von Giornico machen lassen, unter der Bedingung, dass im Jahr darauf wieder alles beim Alten sei. Ein paar Bürger aus dem Dorf Villa Bedretto haben sich darum mit dem Sindaco, dem Bürgermeister von Giornico, auf der Alp Cristallina getroffen. Er hat aber bei allen Heiligen geschworen, der Erde, wo er mit seinen Füßen draufsteht, sei seine. Und wenn sie nicht einverstanden sei, so rufe er Polizei. Die Leute von Bedretto haben gerade resigniert und das Gefühl gehabt, die ganze Sache sei sowieso aussichtslos. Aber wissen ihr, was die Sage erzählt? Der Bürgermeister von Giornico hätte seine Schuhe mit Erde aus dem eigenen Garten eingestrichen gehabt. Darum sei er wegen seinem falschen Eid nicht zur Rechenschaft gezogen worden und die Alp bis zum heutigen Tag Eigentum von Giornico geblieben. Und gerade nochmal eine Sage von der Alp Cristallina. Das weisse Ross von Giornico. Z Giornico hat ein Mann gewohnt, wo es schneeweisses Ross gab. Man hat von ihm gesagt, er sei ja Hexenmeister. Und die Leute von Giornico haben immer wieder gesehen, wie er auf seinem Schimmel davongeritten ist. In dieser Zeit hatten die Bauern von Giornico fürs Leben gerne einen Alp für ihr Vieh gehabt. Und so haben sie am Mann mit dem weissen Ross den Auftrag gegeben, er solle doch für sie einen Alp besorgen. Er war einverstanden und in einer dunklen Nacht ist er auf seinem Schimmel über alle Alpwiesen von Livinental geritten und hat festgestellt, dass die Alp Cristallina im Bedrettotal weitaus die schönste ist. Gehört hat sie der Gemeinde von Bedretto. Der Hexenmeister hat angefangen zu verhandeln und die Einwohner von Bedretto sind tatsächlich nicht abgeneigt gewesen, den Bauern von Giornico ihre Alp zu verkaufen. Der Preis? Ein Stein. Das heisst, ein 25 Liter Kübel gefüllt mit Geldstück. Am Giorno di San Martino hat der Handel stattgefunden. Die Bedrettiner sind davon ausgegangen, die Münze seien aus Gold und haben drum schön dumm geschaut, wo die nur aus Kupfer und Messing sind. Der Hexenmeister ist kurz nach dem Beschiss gestorben. Zur Strafe für den faulen Handel hat er auf seinem Schimmel Tag und Nacht durchs Valle Torta reiten. Er hat Helpler verschreckt, hat Lawinen ausgelöst, hat Kühe und Geissen in den Abgrund getrieben und etwa den Käse aus den Alphütten gestohlen. Die Zähne haben sich z Nacht nicht mehr aus ihren Alphütten traut. Sie haben Angst gehabt, wenn sie am Ritter mit dem weissen Ross begegnet, wird sie den Schlag treffen. Mit der Zeit haben sie aber genug gehabt. Sie haben den Pfarrer von Bedretto geholt und er musste die Alp segnen. Von dann an ist der Ritter auf seinem weissen Ross nicht mehr gesehen worden und die Hirten haben wieder Ruhe gehabt. Thank you.
Das klingt doch ziemlich anders als in den vorherigen Sendungen, wo Geschichten von Uri aus dem Wallis und aus dem Bündnerland sind erzählt worden. Das macht sicher das Besondere von dieser Schnabelweid-Sommerserie aus. Nochmal kurz, wer heute ist dabei gewesen? Frau Dr. Pia Todorovic, der Schauspieler und Regisseur Andrea Nocenoseda, der in der Leventina aufgewachsen ist und dort im Thurgau wohnt und schafft. Denn die Gedichte sind in den Dialekt von Locarno, Bidogno und dem Vercascatal geschrieben. Der Christoph Ferber hat sie in die Obwaldner Mundart übertreibt. Und gelesen hat sie der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossart. Und das schöne Lied, das wir gehört haben, das ist natürlich eine kleine Hommage an Nella Martinetti gewesen. Die restliche Musik, die ist wieder vom Albin Braun gekommen. Redaktion Markus Gasser und Buschi Luginbühl. Musik Rolli Lütti, am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. In einer Woche, da ist übrigens noch das Glarnerland an der Reihe, im letzten Teil von dieser Serie «Sagenhafte Gotthard». Das Glarnerland, das geht zwar nicht direkt vom Gotthard ab, ist aber über einen Klausenpass nicht nur geografisch eng mit dem Kanton Uri verbunden, sondern noch über eine gemeinsame Sage, nämlich die vom Urnerboden, die erklärt, warum das die grösste Alp von der Schweiz, eben der Urnerboden, zu Uri gehört, obwohl sie weit hinter der Wasserscheide zum Glarnerland liegt. Lasst mich überraschen, in einer Woche in der Schnabelweiz auf SRF 1.
Leute wohnen an einer Strasse und nicht symbolisch meine nicht das. Ich wohne an einer Strasse, wie gesagt, wo zum Friedhof geht. Vor dem Fenster sehe ich die Umzüge dauernd, trauernd, Leute am Schluchzen. Und dann braucht es ein Kreuz und Leute mit bunten Blumen, Sträuss am Fuchteln. Und ein Efeu-Kranz, grüne, trübe Laune, Gemüse im Garten. Wenn dann wieder einer da daherkommt mit den Füßen voran. Ich grüße die Frauen, spitze Töchter, tragen das fünfte Sarg. Und drinnen liegt der Fritz, der Koch von Beiz am Münsterplatz. Im fleckig weissen Schurz klopft er das beste Cordon Bleu. Und hätte dann am Schluss nur noch einen letzten Wunsch, ich wünsch mir das. Viel würd ich's mahnen, dass der Schreiner binnen gleich schon zu Mass. Würd mir für das letzte Karton, wo man ganz muss reinpassen. Ich freu mich desto mehr, bin ich noch nicht in der Schachtel. Und seh der Himmel, wenn ich morgen erwach. Wir Leute wohnen an einer Strasse. Und nicht symbolisch meine nicht das. Ich wohne an einer Strasse, wie gesagt, zum Friedhof geht. Ich will noch die Wohnung streichen im Pesch. Ich will auf Polynesien in die Ferien. Ich will die Politik und die Pates. Es ist noch nicht Zeit für ins Bett. Ich will noch Pony streicheln im Breitsch. Ich will noch Tonnen heizen auf Zeis. Ich will auf Mosambik und auf Belb. Es ist noch nicht Zeit für ins Bett. Muss noch die Menge Gipfel bezwingen. Noch ein Glas, bevor wir das schieben. Komm, wir trinken die Flaschen nicht leer. Dass mir was für morgen wird bleiben. Schlittere die Klippen durch ab und klettere deine Hügel durch auf. Und wenn ich dann in Form komme, Mari, Mani, Matterhorn bestiegen. Und von meinem Balkon schau ich auf das, was bald kommt. Während eine auf die Welt kommt, bringt sich einer mit Alkohol. Ist das, wo ich dran wohne, hat's für alle Platz. Und sie führt den Ort, wo wir uns werden treffen. So viel ist klar. Dir würde ich's mahnen, dass der Schreiner binnen gleich schon zu Mass. Würde nehmen für das letzte Karton, wo man ganz muss reinpassen. Ich freu mich desto mehr, bin ich noch nicht in der Schachtel. Und seh der Himmel, wenn ich morgen erwach. Ihr Leute wohnen an einer Strasse. Und nicht symbolisch meine ich das. Ich wohne an einer Strasse, wie gesagt, wo zum Friedhof geht. Ich wohne an einer Strasse, wie gesagt, wo zum Friedhof geht.
Irgendwie bekannt vorkommt. Das ist eine neue Interpretation von einem Mani-Matter-Klassiker. Und zwar vom Basel-Berner Duo Noti Vumier, die Strasse, wo ich dran wohne. Wieso das Lied, wieso Mani Matter? Eins nach dem anderen. Eigentlich hat ja der Mani Matter Hans-Peter geheissen und ist hauptberuflich als Rechtskonsulent in der Stadt Bern angestellt gewesen. So eine Art Ein-Mann-Justiz-Abteilung der Stadt, wie er das in einem Interview mit dem Franz Holler selber mal definiert hat. Aber der Mann, den wir eben hier über ihn reden, der ist ja den meisten schlicht und einfach als Mani Matter bekannt. Bis heute sind seine Mundartlieder legendär Evergreens. Heute würde er 80-jährig und genau heute hat der Verlag Zeitglocke angekündigt, er gebe Matter Publikation aus, eine neue, mit bisher Unentdecktem, unter anderem eben mit einer CD mit neuen Interpretationen von seinen Liedern von Schweizer Musikerinnen und Musikern, die auf diese Art eine Hommage liefern an ein grosses Vorbild, an Mani Matter. Ein Beispiel haben wir schon gehört, ein zweites gibt es noch, ab dieser neuen CD sollte ungefähr Anfang September rauskommen, der Max Urban, das ist ein Schweizer Pop- und R&B-Sänger, zusammen mit dem Beatbox-Weltmeister CD. Das ist Hemmige.
Es gibt Leute, die würden alle die Wege nie. Lied vor singen, so wenig jetzt hier. Ey, singen und kein Preis, ne Beauties, ne. Weil sie Hemmige haben. Sie wären vielleicht gern in Grund noch frech und denken, dass ich ihr ein grosser Pech und es lastet auf ne wie ein schwerer Stein, dass sie Hemmige haben. Ich weiss, das macht auch nichts, verschlägt dem Stimm. Doch dünkt am manchmal schon, sei nicht so schlimm. Sie ist gleich ein Glück gekommen, wenn mir's gar nicht weh, dass wir Hemmige haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Sie ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechte Bäume aufkommen, nein. Dass wir Hemmige, Hemmige, hey, yeah. Man stellt sich die Männer vor, wenn's anders wär. Und es kommt ein hübsches Mädel in der Herr. Schauen wir doch höchstens klein auf dich, weil wir Hemmige haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmige, Hemmige haben.
Hemmige, so hat er den auch noch nie gehört, den Mani Matter-Klassiker. Wir haben den jetzt gehört auf SRF 1 und vorab das Lied «Die Strasse, wo ich dran wohne» von Noti Vumier. Also ab der ganz neuen CD, die heute ist angekündigt worden, dass sie gleich rauskommen soll, Mani Matter-Tribute. Und so bleibt noch sein Lied, so heisst das Album. Es ist kurz vor den 10 da auf SRF 1 am Mikrofon gewesen, in der letzten Stunde der Stefan Siegenthaler. Nach den 10 übernimmt mein Kollege der Mike Lamar mit dem Nachtclub. Und er wirft schon mal einen ersten Blick an die Olympischen Sommerspiele in Rio, die ja morgen eröffnet werden. Und er findet, das ist ja eigentlich noch eine spezielle Angelegenheit. Weil, obwohl man sich das ganze Jahr, Jahr aus, nicht vielleicht gross für Randsportarten interessiert, ausgerechnet bei den Olympischen Spielen, da fährt man plötzlich mit. Und darum möchte er gerne von euch wissen, welche Randsportart ihr vielleicht sogar selber ausübt oder für welche ihr unglaublich fährt. Erzählt es ihm nach den 10 hier bei uns im Nachtclub. Und vor der Szene noch der Engländer James Blunt, You're Beautiful. Weiterhin einen guten Donnerstagabend mit halt hier und da ein Gewitter, aber auf jeden Fall mit SRF 1.
My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan.
James Blunt, You're Beautiful.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.